Das, was um die Ecke ist, was vor Ort ist, das können wir am meisten beeinflussen, denken wir zumindest. Das heißt, die Kommunalpolitik ist das, wo man auch direkt sieht, was passiert. Dann sollte eigentlich das Spannendste sein, wenn man sich allerdings die Wählerbeteiligung anschaut, dann ist das wahrscheinlich nicht so. Bei Kommunalwahlen geht es noch, aber bei Oberbürgermeisterwahlen ist das Interesse nicht so groß. Vielleicht wird es ja am 15. April in ganz Thüringen und auch in Erfurt anders. Welchen Eindruck Sergei Lochthofen hat, das frage ich Ihnen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne sonnige Woche, natürlich unseren Zuhörern in Erfurt und Weimar selbstverständlich auch mit. Ja, die ist ja nicht zu übersehen, also sowohl in Erfurt als auch in Weimar hängen ja die Plakate mit vielen ähnlichen Aussagen, würde ich mal sagen wollen. Also wenn Sie jetzt nicht genau die Parteikürzel drunter sehen oder ähnliches, dann wissen Sie manchmal gar nicht, wo Sie sind. Aber ich hatte ja eine interessante Debatte in der Ägidienkirche. War übervoll, konnten sie nicht alle teilnehmen. Da waren ja alle 8 Kandidaten in Erfurt vertreten. Ist ja eine stattliche Zahl mit sehr unterschiedlichen Auffassungen. Und es war schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich auch daran gegangen wird. Wenngleich ich auch nach dieser Runde, die ja nicht ganz einfach zu handeln war für den Moderator, weil eigentlich mehr als 4 Teilnehmer in einer Diskussionsrunde meistens, ja sag mal, dafür sorgen, dass es schief geht, aber in dem Fall war es gar nicht so schlecht. Also es gibt kein wirklich Thema, wo man sich absolut reibt rein. Es geht um Nuancen, wie kann man Sicherheit besser machen, wie kann man dies machen, aber im Großen und Ganzen, ist so ein Wechsel Stimmung gar nicht wahrnehmbar gewesen. Insofern vermute ich mal, das führt auch dazu, dass das Wahlbeteiligung nicht so groß sind, Polarisierung fehlt. Das heißt, es gibt auch kein Projekt in der Stadt, den Weg auf den Petersberg, ob er nur im Zickzack führt oder in Serpentinen oder was auch immer. Aber das ist ja kein richtiges Thema, was nun tatsächlich die Menschen bewegt. Und wenn es dann mal irgendwann so oder so fertig gebaut ist, ist es ja auch schnell vergessen. Mhm. Also insofern, das hat dann zur Konsequenz in der Regel, dass die Wahlbeteiligung nicht so groß ist. Letztes Mal war sie ja unter 50%, das heißt jeder zweite in Erfurt ist überhaupt wählen gegangen. Das ist jetzt nicht nur eine Frage von Politikverdrossenheit, sondern einfach die Leute sagen, ja, es läuft und ja, der Rest interessiert.
Dann nützt auch ein großes Budget nichts und eine tatsächliche Polarisierung auf spezielle Themen, denn Frau Walzmann sagt ja, die letzten 12 Jahre waren verlorene Jahre, es geht um Sicherheit, die Leute fühlen sich nicht mehr sicher. Das ist das, worauf sie setzt. Könnte sie trotzdem Erfolg damit haben?
Naja, wir hatten das in der Diskussion, wir hatten ja 2 verschiedene Runden, erstmal die einzelnen Teilnehmer, jeder einzelne, wir haben uns so 5, 6, 7, 8 Minuten, jeder durfte ein bisschen was sagen und dann habe ich sie befragt nach dem einen oder anderen und dann eine größere gemeinsame Runde zu Schwerpunkten. Da sind natürlich die Argumente und Gegenargumente da, die sofort kontert natürlich jetzige amtierende Bürgermeister, Oberbürgermeister, dass natürlich die Einsparungen bei Polizisten sie noch mit zu verantworten hatte, als sie noch Ministerin war. Das heißt, da ist natürlich Polemik, aber nicht wirklich Stoff in der ganzen Geschichte, weil wenn sie übers Land gehen, ob nun in Dresden, Leipzig oder in Rostock, sind ja die Probleme ähnlich, unabhängig von den Konstellationen im Rathaus und unabhängig davon, welche Regierung im Land an der Macht ist. Das heißt, es gab eine lange Zeit so eines neoliberalen Herangehens, Schulen und Polizei sind runtergespart worden. Jetzt erkennen sie plötzlich, sie haben zu wenig Lehrer, ob sie nun schwarz regiert worden sind oder rot regiert worden sind und versuchen gegenzusteuern, genauso bei der Polizei. Interessant war natürlich vor diesem Kontext, dass eines der Plakate in der Stadt, ein großes Plakat gegen Bausewein gerichtet, mit dem Aufruf 12 Jahre sind genug, kann man ja natürlich auch Angela Merkel entgegenschleudern. Das ist interessant. In der Bonifatiusstraße habe ich mir das Ganze angeschaut und da war nicht mal ein Adressat drauf. Das heißt, es hat anonym darum gestanden. Und das fand ich schon für ein fairen Wahlkampf doch abträglich. Das geht gar nicht. Und wie es sich herausstellte, ist das aus dem Kontext von der Herausforderin Frau Walzmann gekommen, dieses Plakat. Das geht nicht. Das ist nicht bürgerlich, das ist nicht sauber. Da muss man offen dastehen. Wenn man dieser Meinung ist, muss man auch draufschreiben, bon, das hat Frau Walzmann gesagt. An sich ist sie ja eine tapfere Wahlkämpferin, hat ja bei den Landtagswahlen damals Bodo Rammel auf Platz 2 hier in Erfurt verwiesen und ist damit, sagen wir, sehr erfolgreich gewesen. Das hat man eigentlich nicht nötig, unter der Gürtellinie zu arbeiten.
Welche Chance hat denn diese neue, na, so neu ist sie gar nicht mehr, ist schon ein paar Jahre alt, diese Werteunion, die sich jetzt zurückgemeldet hat, diese freiheitlich-konservative...
Ich kann ja noch mal bei der Gideonkirche bleiben. Interessant war ja, allein schon bei der Begrüßung, es war ja auch ein Vertreter der AfD dabei, der Co-Vorsitzende, ein gewisser Herr Möller, ja, einfach eine unscheinbare Person, aber sehr aggressiv im Auftreten, man hatte ja die Chance, wie jeder andere, seine Meinung darzulegen. Natürlich gab es auch Unmutsbezeugungen, aber er hat erstmal ziemlich lange Monolog gehalten, als ich versuchte, ihn so ein bisschen, sag ich mal, auf das eine oder andere zu lenken, damit das nicht nur eine Selbstdarstellung wird. Reagierte er sehr barsch, also das heißt, im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern verlor er sehr schnell die Nerven. Und was interessant war, dass plötzlich von der Empore jemand anfing zu pöbeln und schrie, also lass ihn ausreden und so weiter. Meine Gegenfrage, ob er diesen Menschen da oben kennen wird und ob er ihn mitgebracht hat, ob das ein sozusagen Klakör ist, stammelte der Herr Möller irgendetwas Unklares, also so ungefähr, ja, müssen Sie damit leben, dass da solche Äußerungen gibt. Und interessant fand ich im Nachhinein, dass im Internet er seinen Auftritt schildert, und dazu Bilder erscheinen, die ihn von oben aufgenommen zeigen während dieser Debatte. Das heißt, der Mann da oben, der da rumgepoltert hat, ist entweder ein Mitarbeiter seines Landtagsbüros oder vielleicht Parteifunktionär oder was auch immer, weiß ich nicht. Also das heißt, man arbeitet hier auch über Bande zum Teil, um Stimmung zu machen in so einer Runde. Das ging natürlich in der Gideonkirche nicht, weil da waren viele Kunstinteressierte da, da war die Krämerbrücke gut vertreten. Matthias Büchner war da oben, im Übrigen war auch spannend, der hat mir dann angeboten, ob ich nicht aber auch in die Wahlkampf einsteigen wollte und Oberbürgermeister werden wollte. Das wollte ich natürlich auf keinen Fall. Aber ich will nur sagen, dieser Vertreter der AfD hat da wirklich einen ganz anderen Ton reingebracht. Da ging es natürlich um die Moschee in erster Linie. Und ich fragte ihn dann auch, wie er denn so plakatieren kann in Erfurt. Das polarisiert, das macht Angst, ob er ein ängstlicher Mensch sei. Und wie er denn in seinem Kopf das vereinbart, dass er auf der einen Seite hier gegen diese, ja, ein banales Projekt eigentlich, deutschlandweit nichts Auffälliges ist, und gleichzeitig jedes Jahr mit der Familie in Ägypten Urlaub macht, lauter Moslems um ihn herum. Da stammelte er auch irgendetwas Unverständliches und wollte übergehen. Später hat er dann zur Sicherheit die These aufgestellt, in Erfurt herrsche die höchste Kriminalität. Das ist Unsinn natürlich. Es geht ja auch gar nicht objektiv. Wir sind viel zu kleine Stadt und sagen wir, haben nicht diese urbanen Brennpunkte wie Berlin oder Köln. Der Oberbürgermeister fiel aus, sozusagen fast aus seiner Rolle und entgegnet ihm sehr energisch. Das wurde, das sei, sagen wir, dann zu so einer rupplichen Situation. Aber zeigt er auch, dass Argumente da keine Rolle spielen. Das heißt, es wird nur die These rausgehauen, nichts bewiesen, nichts erklärt, nur versucht, Angst oder zumindest sagen wir, Unsicherheit zu schüren. Das ist ein Wahlkampf von der Art, wie sie viele Menschen höchstwahrscheinlich auch gar nicht verstehen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass jemand etwas behauptet, was er gar nicht beweisen kann. Aber das wird gemacht. Also insofern war das schon erhellend, die ganze Geschichte. Am Ende hatte ich das Gefühl, das Publikum war sehr angetan und es haben sich alle geschworen, dass man sowas öfter machen muss, aber wir schauen mal, was daraus wird.
Und thematisch, konnten Sie sagen, das sind die spezielle Position, das ist das, was in Erfurt das Thema ist?
Naja, oder? Ich sage mal, wenn 8 Kandidaten dabei sind, zum Teil sehr spezielle, also Leute, die aus der Kulturszene kommen, die anderen Parteien waren ja auch natürlich vertreten, die Grünen und die Linke. Ja, ein Teil der Position kennt man, aber wie gesagt, da es keine richtige Kontrastellung gibt, jeder, der Oberbürgermeister in Erfurt wird, muss eine ganze Reihe Dinge machen, die ähnlich sind, unabhängig davon, von welcher Partei er kommt. Das heißt, das Funktionieren dieser Stadt gewährleisten. Das heißt, sie können noch diese oder jene Straße parkfrei machen oder was auch immer. Aber allzu viel Spielraum ist da ja nicht. Und wir uns ja irgendwo einig sind, Erfurt ist eine sehr lebenswerte Stadt, im Vergleich zu vielen Städten in Ostdeutschland bemerkenswert lebenswert. Und selbst viele aus dem Westen, die kommen, sagen, toll, wie was ihr hier für eine schöne Stadt habt. Das heißt also, wir können auch uns nicht hinstellen, sagen, das ist alles schlimm und so weiter. Was zum Beispiel die AfD gerne machen möchte, also ist alles ganz schlimm, Sicherheit schlimm, Lage schlimm und Ausländer schlimm. Also das heißt, dort wird mehr auf Angst gemacht. Aber das ist der einzige Ausreißer an diesem Abend gewesen. Die anderen haben sich doch um konstruktives Gespräch bemüht.
Jetzt haben wir ausnahmsweise mal 10 Minuten über Erfurt geredet, aber das ist ja wichtig, weil am 15. April, also kommt ein Sonntag, Oberbürgermeisterwahlen sind sind nicht nur in Erfurt, auch in Weimar und natürlich in ganz Thüringen im Grunde Wahlkampf. Desinformation und Propaganda fällt mir da ein, wenn Sie über den Wahlkampf sprechen, und das fällt einem auch ein, wenn man an Syrien denkt. Die Lage scheint unklar zu sein und derzeit über Syrien zu berichten scheint ja schwer zu sein, oder?
Naja, es sind Ideologen am Werk. Sie wissen ja, im Krieg stirbt die Wahrheit als erstes. Das heißt, wir haben immer wieder Situationen, wo aus sehr unsicherer Quelle etwas behauptet wird. Und je nachdem, wer auf welcher Seite im Parteigeschehen eine Rolle spielt, wird das ausgeschlachtet. Es ist auffällig, dass wenn es eng wird an irgendeiner Stelle, das heißt, wenn vor allem die Assad-Truppen am Drücken sind, dass dann plötzlich Giftstoffe, C-Waffen eingesetzt werden, unbestätigte, unklare Quellen dafür existieren und dann eine Reaktion des Westens kommt. Das kann man weiterspielen so. Ich glaube, der Westen hat auf das falsche Pferd gesetzt in Syrien. Die Russen und Assad haben sich durchgesetzt. Für uns wird die Frage sein, nicht nur die Frage, wer hat wo was, wen bombardiert und was machen die Türken, wen massakrieren die noch. Und das ist alles wichtig, aber für uns wird die Frage sein, was passiert denn, wenn tatsächlich irgendwann der IS keine größere Rolle mehr spielt, das macht er ja schon fast nicht mehr, wenn sich das alte Regime wieder etabliert hat, was machen wir mit diesem Syrien? Der Westen stellt sich auf die Position, habe ich das Gefühl, ja, die Russen haben diesen Assad an der Macht gehalten, also seht zu, dass ihr damit zu Rande kommt. Die Russen haben natürlich kein Geld, um das Land wieder aufzubauen. Für uns wäre es aber wichtig, dass das Land halbwegs wieder in Gang kommt, damit ein Großteil der Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, eine Chance haben, wieder nach Hause zu gehen. Also wenn wir da nicht klug sind und den nächsten Schritt doch vernünftig planen, nicht aus ideologischer Sicht, sondern aus pragmatischer Sicht, wie können wir dieses Land wieder befrieden und vernünftig entwickeln, werden diese Leute natürlich hier bleiben. Und das wäre eine Entscheidung gegen die Stimmung auch im Land. Also insofern sage ich mal, entscheidet sich jetzt im Augenblick viel mehr, als dass nur in einer Schlacht irgendwo was gewonnen wird. Im Übrigen verweise ich immer wieder darauf, es gibt ja in Syrien nach wie vor eine nicht kleine christliche Gruppe, die ja trotz dieser ganzen Auseinandersetzung der Verfolgung immer noch da ist. Die ist mehrheitlich auf der Seite von Assad, weil sie wissen, alle, die alternativ auch vom Westen ins Gespräch gebracht werden, sind Dschihadisten, sind viel schlimmer, unter ihnen wäre das Regime viel schlimmer. Und wir sehen es ja im Irak, was am Ende mit einem Land passiert, das auf diese Art und Weise, sagen wir, scheinbar befriedet wird. Ich glaube, die Summe, die Amerikaner in den Irak reingepumpt haben in den letzten 15 Jahren nach dem Krieg, sind 2 Billionen Dollar. Das sind 2 Billionen Dollar, die zum Teil sinnlos verpufft sind, weil das Land natürlich nicht befriedet ist. Das sind 2000 Milliarden mehr, kann man dazu nicht sagen. Das heißt, wir müssen hier versuchen, klüger zu sein. Ich sehe es aber nicht.
Weil wir über journalistische Grundlagen und journalistische Standards reden, das kann man da immer wieder sehen, jetzt auch die Berichterstattung in Münster. Journalismus ist für mich Fakten sammeln, recherchieren, dann einordnen und dann erst was raushauen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es wichtiger ist, irgendwas rauszuhauen und das von vielen Seiten. Sind journalistische Grundsätze und Ethik in Gefahr? Was sagen Sie als ein Mitglied des Presserates?
Ja, wir beobachten das, aber ich sage mal, gerade der Presserat, der ja immer wieder diese schweren Verstöße auf den Tisch bekommt, stellt fest, dass sich statistisch eigentlich nicht viel verändert. Das heißt, die Zahl nicht wächst. Wir haben Ausreißer. Und wenn wir die Berichterstattung gestern nehmen, die Berichterstattung selbst, die ist getrieben natürlich durch Zeitnot, durch Konkurrenz, durch viele andere Dinge. Das heißt, sehr schnell, zum Teil manchmal ein bisschen hysterisch, zum Teil alarmistisch. Aber das war ja nicht das Thema eigentlich gestern. Also man hat schon sauber berichtet, das, was mit den nicht vorhandenen Fakten gemacht worden ist. Schauen Sie, diese komische Frau von der AfD twitterte sofort, also es war klar für sie, bevor überhaupt irgendein Ermittler, ein Polizist irgendwas gesagt hat, dass das ein islamistischer Anschlag ist und dass es natürlich die Flüchtlinge im Land dafür verantwortlich sind. Nachdem das feststand, dass es Unsinn ist, dass es ein Deutscher ist, wir haben auch jede Menge Verrückte in unseren Reihen, das ist ja gar keine Frage, da hat sie sich nicht entschuldigt oder hat Mitleid gezeigt mit den Opfern und denen, die unschuldig angegriffen worden sind, sondern hat gleich politisch weiter damit polemisiert. Das heißt, wir haben nicht nur im Journalismus, sondern in der politischen Landschaft eine Situation, wo Dinge sehr schnelllebig geworden sind, nicht besser dadurch, sondern eben sehr vordergründig versucht werden, um Stimmung zu machen, um das auszuschlachten. Das ist eher der Fall von Münster, als dass wir jetzt sagen müssen, Journalisten hätten da nicht sauber gearbeitet. Im Gegenteil, ich glaube, es war eine Information der Süddeutschen, dass es sich offensichtlich um einen Deutschen handelte und dass der psychische Probleme hatte. Da kommen wir aber mal an einen anderen Punkt, dass unsere alarmistische Berichterstattung, das heißt auf allen Kanälen sehr, sehr viel zu bringen, auch bei politischen Anschlägen, führt dazu, dass Leute, die psychisch labil sind, stärker angesprochen werden. Das heißt, dass sie auf Idee kommen, eventuell Ähnliches zu machen. Das war jetzt mit der Berichterstattung von Cannes, wo das erste Mal so ein großer Autor in die Massen gefahren ist. Und wir stellen dann fest, dass wir manchmal mit der Begründung, dass ein politischer Anschlag irgendwie es in besonderer Weise hervorheben. Ich erinnere nur daran, dass in Cannes das ein Kleinkrimineller war, der nicht auffiel dadurch, dass er besonders gottesfürchtig gelebt hat. Das heißt, wir haben viele Kriminelle, die sich heutzutage auf diese Weise in Szene setzen, weil sie mit ihrem Leben nicht zurande kommen, weil sie Konflikte haben und die auf diese Art und Weise versuchen, noch einmal eine ganz große Nummer zu machen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht der Resonanzkörper sind, der letztlich dazu führt, dass immer mehr von solchen Leuten diese Chance ergreifen, sondern wir müssen tatsächlich zu einer sachlicheren, weniger alarmistischen Berichterstattung kommen, auch bei sogenannten politischen Attentaten.
Herr Lochthofen, wir können jetzt noch so viel besprechen, aber es ist schon fast die 20 Minuten
voll gemacht. Ja, wir haben unser schöner Puigdemont, wir haben diese Zwerge da in der CDU, die da plötzlich nicht mehr regieren wollen, offensichtlich, nichts anderes wollen sie ja, wenn sie ihr Programm nehmen. Dann kann die Merkel auch gleich aufhören als Kanzler und die CDU wird nicht mehr gewählt. Also das heißt, wir haben Gazastreifen, wie zynisch mit Menschenleben alle umgehen, die an die Grenze treiben, dort geschossen wird. Das ist schon bemerkenswert, was in dieser Welt passiert. Aber jetzt haben wir erstmal OB-Wahlen.
Ja, und das ist ein schöner Abschluss. Ich hoffe, wir sehen uns dann, denn Radio Frei wird am 15. April ab 18 Uhr berichten aus dem Rathaus. Sie werden, und das freut mich besonders, das mit einordnen, die Ergebnisse, vielleicht den Wahlkampf auch nochmal auswerten, die Statements und die Gespräche uns für uns etwas einordnen. Also am 15. April sehen wir uns im Rathaus-Festsaal.
Wir unterhalten uns mal mit unseren Zuhörern. Okay.
Sehr schön. Ich freue mich und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, denn wir hören uns am 15. April wieder und dann natürlich an dem Montag darauf.
So, wann ist das Abend, die Sendung am Sonntag?
Am Sonntag ab 18 Uhr.
Ab 18 Uhr, wie lange senden Sie?
3 Stunden.
3 Stunden, na sehen Sie, wer noch nicht genug von Politik hat, der kann sich ja zuschalten bei Ihnen.
Unbedingt. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen und bis zum Sonntag.
Bis Sonntag.
Tschüss.